Darauf warten wir, darauf, damit rechnen wir, waren die letzten Worte im Gebet, das wir eben hörten. Glaube, Hoffnung, Liebe. Nun dürfen wir das Mittelstück, die Hoffnung, etwas näher vor uns hinstellen lassen, aus dem Worte Gottes, und in dieser lebendigen Hoffnung unseren inneren Menschen zum Wachsen bringen lassen. Noch ein Wort. Öffne uns das Verständnis aus dem Gebet unseres teuren Bruders. In dem Gleichnis vom, wie sagt man dem am besten, vierfachen Ackerfeld, wo der Sämann ausstrahlt, ne? Da heißt es von dem Ackerstück, oder das auf den Weg fiel, das sind die, die das Wort hören, ich kürze ab, die das Wort hören, es aber nicht verstehen. Ja, was können die dafür, dass sie es nicht verstehen? Nicht? Das ist die nächste Frage. War bei mir. Wieder gibt die Weisheit Gottes durch Salomo ausgesprochen, niedergeschrieben, die Antwort. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. 1. Aussage. Nun, jetzt aufgepasst, liebe Geschwister. Jetzt kommt es darauf an, vor unserem Gott, wie wir in unseren Herzen zu dem allen Stellung nehmen. Wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich gehört habe, böse Menschen verstehen das Recht nicht, an alle anderen denke, und ich bin ja ein gläubiger Mensch, ich bin ein Geliebter und Heiliger Gottes, nicht? Das ist schon schief, nicht? Denn wir alle kommen woher? Waren wir alle außerordentlich liebe Menschen von Geburt an. Wir kommen alle von daher. Das Herz des Menschen ist in seinen Entwürfen und Überlegungen nur böse den ganzen Tag von Jugend an. Das ist die Beurteilung Gottes. Also wir stellen uns alle zuerst einmal unter das Wort, böse Menschen verstehen das Recht nicht. Und jetzt? Eine eigenartige Aussage. Und jetzt kommt es wieder darauf an, ob wir die sofort jeden Gedanken unter den Gehorsam des Christus nehmen, wenn wir das Wort hören, und das jetzt sofort aufnehmen. Der Geist Gottes mutet uns ja unglaubliche Dinge zu. Im Glauben. Unglaubliche Dinge im Glauben. Ja, menschlicherseits unglaubliche Dinge. Im Glauben können diese erfasst werden, haben wir ja gelernt. Was ich sehe, was ich wahrnehmen kann mit meinen Sinnen, das ist noch kein Glaube. Der beginnt ja erst als Geschenk Gottes, erst dort zu wirken, wo jede menschliche Fähigkeit versagt. So ist es auch mit der Hoffnung. Jetzt das Verständnis. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Die aber den Herrn suchen, Also die haben ihn noch nicht. Ne? Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Wer glaubt das? Und noch lange nicht alle, wie mir scheint. Ne? Unser Gott weiß besser als wir alle, dass ein Mensch im gefallenen Zustand höchstens eines tun kann, weil Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Kann ein Mensch, geboren im Fleisch, ohne Hoffnung in der Welt, ohne Gott in der Welt, blind für Gott und seine Herrlichkeiten, kann eines tun. Am besten, wir schlagen die Stelle in den ersten Kapiteln des Römerbriefes auf, damit wir es genau gehört und gesehen haben, geistlicherweise. Wieder ein unglaubliches Zeugnis, menschlicher, sogar frommerweise. Ein unglaubliches Zeugnis. Und zwar in Römer 2. Als Übergang, da lesen wir gerade von Vers 4 an, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, du gegenüber dir, nicht wissen, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen. Gott blickt nur auf das Herz, wenn er etwas beurteilt. Häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Und jetzt kommt das Gewaltige, Einmalige. Denen, die mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, die haben es ja eben nicht. Wenn ich etwas suche, habe ich es dann schon. Aber welche Verheißung habe ich? Wer sucht, der findet. Denen, die mit Ausharren in guten Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, gibt Gott äonisches Leben. Steht gar nichts vom Glauben an Jesus Christus da. Bravo. Ja, gerade erwischt. Ja, so etwas. Ja, so etwas, so groß ist unser Gott. Unser Gott, bitte. Die kennen den Gott, den sie suchen, die Unverweslichkeit und die Ehre und die Herrlichkeit. Wenn die drei Stücke suchen, dann geben die was zu? Alle drei fehlen mir. Sind sie dann aufrichtig vor Gott? Jawohl, und dem Aufrichtigen schon lässt er es gelingen. Ja. Ich muss aber glaube eines sagen, äonisches Leben ist noch nicht unauflösliches Leben. Wir können da ein wenig wiederkauen an dem Wort und dann drüber nachdenken und der Geist Gottes wird uns die Quittung geben. Aber ist äonisches Leben auch schon etwas? Ganz gewaltig, großartig, aber noch nicht das Leben, das in Christo Jesu ist. Unauflöslich. Nur schnell noch, damit wir da noch etliche Orientierungspunkte haben. Adam und Eva im Paradies, die hatten äonisches Leben. Hätten sie sterben müssen, wenn sie nicht gesündigt hätten? Nein, die hätten gar nicht sterben können, wenn sie nicht gesündigt hätten. Das ist ewiges Leben. Aber konnten sie sündigen, war die Möglichkeit da. Er sagt doch ja. Ist ja also klar, nicht? Das ist ewiges Leben. Das heißt, Leben, eine Kraft, die während den Zeiten der Zeitalter reicht. Hätten sie nicht gesündigt, hätte sie Gott weitergeführt bis ans Ende der Zeitalter und dann wäre der Übergang gekommen ins unauflösliche Leben. Aber Gott hat es noch besser gemacht, obwohl es uns nicht ganz passt. Nicht? Also, denen, die mit Ausharren in guten Werke Herrlichkeit und Ehre in Unverwesslichkeit suchen, gibt er äonisches, ewiges Leben. Ich sage Gott. Das ist eben noch nicht das, in Christo Jesu neu gezeugt und neu geboren zu sein. Göttliches Leben, unauflösliches Leben empfangen zu haben. Also, die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Also, wenn ein Mensch beginnt, Gott zu suchen, das mit einem Wort, Ehre, Unverwesslichkeit und so weiter, und Herrlichkeit, von Herzen beginnt, Gott zu suchen, und er hört jetzt irgendein Wort Gottes, oder er liest etwa. Dann gilt schon, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, die merken schon, dieses Wort entspricht jetzt dem, was ich suche, was mein Herz sucht. Und dann geht es weiter, von Fall zu Fall, von Wort zu Wort, versteht der Gottsucher eines nach dem anderen. Bis zur letzten Vollkommenheit. Bis an jenen Tag, wo es heißt, an jenen Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das verstehen wir nicht. Das sind die, die das Wort Gottes hören und nicht verstehen. Warum? Gott, der ihre Herzen und Gedanken auch längst von Ferne erforscht hatte und kannte, nicht, wusste zum Voraus, denen kann ich bieten, meinen Sohn zur Verfügung stellen, alles was ich will, die wollen das nicht wissen. Die wollen ihren eigenen Willen, ihre eigene Fleischesgesinnung festhalten. So. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Ich darf gleich noch sagen, warum hat Jesus mit diesen Volksmengen von damals nur in Gleichnissen geredet? Mit den Jüngern hat er noch anders besprochen und mit Einzelnen. Aber mit den Volksmengen redet er nur in Gleichnissen. Die Gleichnisse sind nicht vom Geiste Gottes gewählt worden, damit das Volk die Sache besser versteht, wie wir belehrt werden. Sondern, dass das Gericht über dieses halbstarke, widerspenstige Volk milder werde. Hätte Jesus Christus die Dinge deutlich mit Namen genannt, dann hätten sie sich gleichwohl abgelehnt und erst recht noch ihn verfolgt. Dann wäre ihr Gericht noch schlimmer geworden. Euch aber, meinen Jüngern, die ich auserwählt habe, ist es gegeben, diese Dinge zu verstehen. Und die Gleichnisse in der Bedeutung wunderbar aufleuchten zu sehen können. Das Verständnis. Der Herr öffnete der Lydia das Herz. Sie war bereits so weit, dass sie den Gott Israels suchte. Sie war ja bei den Frauen, die am Fluss gebetet haben. So. Römer 4, Vers 18, das wichtige Wort in Bezug auf den Begriff Hoffnung oder Erwartung. Römer 4, Vers 18. Lesen wir schon Vers 17 von Abraham, unser aller Vater, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, welchem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Einen solchen Glauben hatte Gott dem Abraham geschenkt. Und nun, wie wenn er da wäre, dem Gott, welchem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Aha, da haben wir es. Die lebendige Hoffnung, um die es vor Gott geht, beginnt wieder erst dort, wo die Situation hoffnungslos ist. Merken wir uns das. Wo die Situation hoffnungslos ist. Kosmisch, in der ganzen Welt, unter allen Menschen, für mich persönlich, hoffnungslos. Da fängt Gott an. So ist mit dem Glauben. Ich glaube nur, was ich sehe. Torheit der Welt. Das Gegenteil vor Gott ist der Fall. Der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Da sind also Hoffnung und Glaube innig miteinander verbunden. Aber eigenartig, von der Liebe steht noch nichts da. Steht noch nichts da. Und jetzt denken wir an 1. Korinther 13, an einem Punkt, gleich am Anfang, stellen wir uns vor. Derjenige, der in 1. Korinther 13 spricht, ist der Geist des Christus, der Geist Gottes. Da sind die Dinge nicht in Möglichkeit, in der Möglichkeitsform gegeben. Wenn ich das und das besitzen würde oder könnte, das ist Möglichkeitsform, ne? Und wenn ich allen Glauben habe, hat Jesus Christus allen Glauben? Jawohl. Und wenn ich alle Geheimnisse weiß, weiß er alle Geheimnisse und so weiter. Und was stellt er jetzt fest? Aber nicht Liebe, dann wäre ich was wert? Nichts. Dann nützt mir mein Glaube und meine Hoffnung nicht. Oh. Eigener. Das ist das Urteil Gottes über sich selbst. Er ist ja die Liebe, um die es hier geht. Nicht unser bisschen Schattenriss von Liebe. Heißt ja, die Liebe, die größere ist von den dreien, die beiden ersten überragt und von der die beiden ersten abhängig sind, ob sie überhaupt göttlicher Kraft teilhaftig sind. Die Liebe, von der steht geschrieben, die Liebe glaubt alles und hofft alles. Jetzt haben wir es. In der Liebe drin sind Glaube und Hoffnung. Gott gefüllt mit Geisteskraft und Gotteskraft. Erst durch die Liebe. Die war also bei Abraham selbstverständlich vorhanden. Nun, der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, auf dass er ein Vater vieler Nationen würde, nach dem, was gesagt ist, also soll dein Same sein. Wie also? Mit was also verglichen? Also soll dein Same sein. Abraham, komm mal heraus aus deinem Zelt. Es war Nacht. Du trauerst dein ganzes Leben lang schon, weil du keinen eigenen Sohn hast, keinen Erben. So, Abraham, du bist ja ein Chaldäer, ich umschreibe jetzt nicht. Du verstehst ja etwas von den Herrlichkeiten da oben, am Sternhimmel. Ja. Blicke gen Himmel. Und ich übertrage jetzt aus dem Hebräischen. Und führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst. Oh, das ist aber mehr wieder bloß Zählen von 1 bis Y, nicht? Führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst. Denn also, wie ich die Ordnungen von Sonne, Mond und Sternen gesetzt habe im Weltall, also wird dein Same sein. Ist das eine Verheißung? Werden wir nicht erinnert an was? An die Festordnungen Gottes für Israel oder die Festordnungen Gottes, die abhängig sind von was? Von den Ordnungen Gottes an Sonne, Mond und Sterne. Und da steht Abraham, der Chaldäer. Denn also wird dein Same sein, wir lesen weiter, und nicht schwach im Glauben, sah er nicht seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben. Na, wodurch? Durch diesen Blick gen Himmel. Als der alte Chaldäer von Gott aufgefordert war, so, guck mal darauf, du kennst ja die Dinge ein wenig. Ne? Ich bin der, der das alles geschaffen hat. Und als solcher sage ich dir, der aus deinem Leibe kommen wird, wird dein Erbe sein. Und Abraham glaubte Gott von Herzen und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Was für ein Werk konnte Abraham tun, bis er vor Gott gerecht war? Kaum Atem holen, geschweige denn ein Werk tun, einfach von Herzen glauben. Stimmt's? Ja. Römer 5, Vers 5. Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Erfahrung, die Erfahrung aber Hoffnung, Hoffnung, Erwartung. Die Hoffnung aber beschämt nicht. Was haben wir alle schon gehofft? Ich hoffe doch, das und dies und jenes. Und wir waren ganz glänzend beschämt worden. Achtung, weiterlesen. Die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Aha. Also nur welche Art von Hoffnung beschämt nicht? Alles, was die Liebe hofft, die Liebe Gottes hofft, beschämt nicht. Und jetzt stelle ich die Frage, ja, was hofft denn die Liebe Gottes alles? Alles, ja. Stellt euch mal vor, ist dann Hoffnung für alles und für alle. Hat Gott, liebt Gott also die Welt, die Feindschaft ist gegen ihn. Ist dann Hoffnung für alle. Und was mit was für einer Garantie? Römer 8, Vers 20, wird immer gewaltiger. Normal. lesen wir in Römer 8 von Vers 18 an. Denn ich frage noch, weiter verstehen wir alles. Lautstark, da meine ich. Geistlicherweise verstehen wir sowieso alles. Ne? Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, überhaupt verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Was sieht der Apostel Paulus im Geiste? Im Blick auf eine ganze verlorene Schöpfung. Cherubim, Seraphim, Erzengel, Engelheere, Fürstentümer, Gewalten, Throne, Herrschaften, Kosmokratoren und Menschen und Tiere und Bäume und Fische und Vögel und Steine und Atomkerne und weiß was alles gibt, gehört alles zur Schöpfung Gottes. Und der Geist Gottes offenbart uns, wie schon geschrieben steht im Alten Testament, sie alle warten auf dich. Steht so geschrieben. Aber wer kann so etwas wahrnehmen, dass die ganze Schöpfung, vom Kleinsten bis zum Größten, alle in einer Richtung sich sehnen, ausrichten? Kann nur der Geist Gottes. Und der Glaube, der die sonst unwahrnehmbaren Gottesherrlichkeiten allein erfassen kann, der versteht das. Und ist überglücklich. Ich gehe bei der Gelegenheit noch einen Schritt weiter als normal. Ich war immer wieder erstaunt, wenn ich Anfragen mündlich und schriftlich bekam. Ja, gibt es auch Hoffnung für die Tiere in Bezug auf eine Auferstehung? Das ist was. Welche Frage? Gehören die Tiere etwa nicht zur Schöpfung? Wer ist der Meinung, die Tiere gehören nicht zur Schöpfung? Also niemand, bitte. Was von dem, was in der Schöpfung existiert, gehört denn nicht zur Schöpfung? So ganz die ganz kleinen Dinge, nicht? Die gehören nicht zur Schöpfung. Erst recht. Ist unser Schöpfer groß? Ja, das groß reicht noch lange nicht an die richtige Bezeichnung. Anbetungswürdig, und da wissen wir noch nicht recht Bescheid. Wir uns da anstellen und hinstellen sollen. Wir lesen weiter. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das sind wir, ganz ein paar Verse oben. Diese sind Söhne Gottes, wir. Also sie warten auf uns. Und unsere Vollendung der in Herrlichkeit muss zuerst vollzogen sein, dann ist für die das Harren, das sehnsüchtige Harren der ganzen Schöpfung, der Zeitpunkt gekommen, wo ihre Sehnsucht gestillt wird, der Schöpfung. Und jetzt? Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Warum ist überhaupt eine Schöpfung da? Sie alle, die ganze Schöpfung ist da, um deines Willens wegen. Gott wollte das so, und jetzt ist es so. Ich repetiere, hat Gott jemand gefragt, ob er ihn erschaffen dürfe? Hat er ihn gefragt, ob er ihn, nachdem er ihn geschaffen hat, der Vergänglichkeit unterwerfen dürfe? muss er dann jemand fragen, ob er ihn herrlich machen dürfe. Im Gegenteil, das ist ja die Konsequenz von den beiden ersten Dingen nach dem Herzen Gottes. Ganz gewaltig, ganz einfach, selbstverständlich. Und zwar ist die ganze Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen worden, ohne ihren Willen, ohne gefragt zu werden, auf Hoffnung hin. Lässt diese Hoffnung zuschanden werden? Hat ja Gott bestimmt. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wer hat etwas dagegen? Zieht die Fahne auch runter. Ja. Jetzt sind wir Söhne und Töchter Abrahams wie Isaak, nämlich das Lachen der Verheißung. Das Lachen der Verheißung beginnt immer dort, wo die Dinge dem Gesetz unmöglich sind und dem Geschöpf unmöglich sind. Und, entschuldigt, für die Frommen noch schwer verständlich sind, weitgehend nicht mehr. Nicht allein aber sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die schon einer neuen Schöpfung angehören, nach dem inwendigen Menschen, sondern wir selbst, die wir, den Erstling des Geistes haben. Was steht da, Erstling? Feste Gottes, haben wir ja Hebräisch, Griechisch gelernt, ab Ache, was ist das? Die Erstlingsgabe. Wir stellen die Erstlingsgabe dar. Das haben wir. Die Zusammenhänge der Feste Israel, Passa und ungesäuerte Brote. Erstlingsgabe. Ein Lamm. Die Elberfelder haben das in die Mehrzahl gesetzt, ist Einzahl. Die Abache, die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also in die vollkommene Sohnschaftstellung sind wir erst versetzt, wenn auch unser Leib durch Auferstehung lebendig gemacht sein wird. Dann sind wir durch die Gnade Gottes durch und durch geheilt und vollkommen gemacht nach Geist, Seele und Leib. Das besorgt aber wer? Kein Engel und kein Mensch und kein Pfarrer und niemand, sondern er selbst aber, der Gott und Vater ist, wird euch tadellos darstellen nach Geist, Seele und Leib. Tadellos geheiligt vor sich hinstellen. Weil wir gerade das hier aufgeschlagen haben, möchten wir doch uns trösten lassen mit den Worten von Vers 26 an. Oder 25 noch. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Das ist ein Trost. Der Geist ist ja der Tröster. Welche Frage. Ich darf bekennen, als ich noch Säugling im Glauben war und dann immer wieder hörte vom Heiligen Geist, da wurde es mir je länger, je mehr unheimlicher. Je länger, je mehr unheimlicher. Als ich ein Säugling war in Christo. Warum? Ich merkte, je länger, je mehr ich vom Heiligen Geist hörte, nahm ich meine Unheiligkeit wahr. Sagte, ja, wie sollen wir zwei zusammenkommen? Ne? Ha ja, so töricht ist unser Einer am Anfang. Ne? Ha ja, was macht ein Kleinkind alles für dummes Zeug? Nicht? Nimmt man es ihm übel? Ne? Nein. Das war so. Jetzt, das Umgekehrte ist ja der Fall. Das Umgekehrte ist ja der Fall. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, nämlich wie sich gebührt, dass unsere Gebete vor dem dreimal Heiligen entsprechend würdig ankommen. Überhaupt. Wie sich gebührt. Aber der Geist selbst, bitte, nicht irgendetwas oder jemand, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Müssen wir also noch Angst haben im Blick auf uns selbst, dass etwas zwischen unserem Gott und Vater und dem Herrn Jesus hemmend im Wege sei? Nein. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, das ist ja gerade der Geist, weiß, was der Sinn des Geistes, unseres Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige, gottgemäß. Wunderbar. Der Heilige Geist erforscht genau darin, wie meint er es eigentlich und stellt was fest beim gläubigen Menschen? Der möchte am liebsten nur noch die Dinge tun, die Gott und dem Herrn Jesus wohlgefallen. Stimmt's? Ja. Aber er bringt es noch gar nicht immer fertig. Ne? Und dann sagt der Geist, also tust nicht mehr du das Böse, das du hastest, das du tust, sondern das in dir noch vorhandene Fleisch. So lesen wir. Tue nicht mehr ich dasselbe, sondern die mir, das heißt in meinem Fleisch, vorhandene Sünde. Also was macht Gott? Hat er abgerechnet auf Golgatha? Hat er uns mit Christus gekreuzigt, den alten Menschen, jawohl, sterben lassen, jawohl, begraben, jawohl. Gott bleibt konsequent. Und da gilt es für uns, jeden Gedanken, der sich gegen diese Offenbarungswahrheiten Gottes erhebt, sofort gefangen zu nehmen unter den Gehorsam des Christus. Dann beginnt es bei uns zu dämmern und Licht zu werden. Dann kommen die Verse in Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, also lohnt es sich im Alten Testament nachzulesen, zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das ist der Weg. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß, auf dass ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmet einander auf, gleich wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Johannes 3, Vers 3, brauchen wir nicht aufzuschlagen, kurz und bündig, wer solche Hoffnung hat für eine ganze Schöpfung, da gehöre ich sogar ich dazu, stellt mal euch vor. Wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. Haben wir Mittel dazu? Durch die Kontaktnahme, durch den Glauben mit dem Herrn Jesus. Sein Blut strömt durch mich mit der Kraft des Geistes. Und der ehemalige, das ehemalige Nervenbündel von Arthur Muhl, ne, ist in die Ruhe Gottes hineinversetzt. Kommt her zu mir alle, denn ich bin nicht nur sanftmütig und demütig, sondern kommt, jetzt kommt, was die ganze Menschheit heute so sehr bedarf. Und anstatt hier anzutreten, um sofort die Rettung zu erfahren, wimmelt es von Psychiatern und Psychologen und weiß was allem. Ne? Und Jesus sagt, denn ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Wird heute auf dem ganzen Erdenrund überhört. Der reinigt sich selbst. Und, ja, machen wir gerade weiter. Vielleicht. Doch. Blick ins Alte Testament. Hosea 2,15. Ermunterung der Schriften haben wir gehört. Hosea 2,15, erster kleiner Prophet am Ende. Darum siehe, ich werde sie locken. Wer ist das, der die gelockt wird? Und siehe, ich werde sie locken und in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden. Wer ist das? Tochter Zion. Jerusalem.
Zur Fortsetzung die Kassette bitte wenden.
Jerusalem. Lesen wir im Neuen Testament auch so etwas Ähnliches. Gerade das Weib mit der Sonne bekleidet, vom Drachen will es, soll es verschlungen werden. Was macht Gott? Die beiden Flügel des großen Adlers, um sie an eine Stätte in Sicherheit zu tragen zu können, in eine Wüste. um ihr zum Herzen zu reden und um ihr von dort aus ihre Weinberge zurückgeben. Und jetzt? Und das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen. Großartig. Aber jetzt müssen wir wissen, was das Tal Achor bedeutet. Unheimliche Situation. Jericho war erobert, war reiche Beute, aber die Söhne Israels hatten welche Weisung? Sich nichts persönlich anzueignen von den wunderbaren Reichtümern in Jericho. Gold und Silber und Edelsteine und was da alles in Frage kam. Was geschieht? Funktioniert nichts mehr in Israel im Lager. Was ist los? Los wird geworfen. Jetzt Achtung. Jetzt heißt es, die Söhne Israels, Mehrzahl, haben Untreue begangen. Eben gerade in der Hinsicht. Das Los zeigt weiter an einen Namen, bestimmten Namen, und das war im Tal Achor, als nun der eine als gleichsam Sündenbock genommen wurde, ins Tal Achor geführt wurde, samt Frau und Kind und Vieh und Kleinvieh, und die ganze Sippschaft wurde im Tal Achor gesteinigt, weil er von dem Verbannten, also was er nicht hätte tun dürfen, für sich genommen hat. So. Ich wiederhole. Und die Söhne Israel vergriffen sich an den Verbannten. Also war nur Achan, hieß er, war nur er allein schuldig? Nein. Nein. Er wird vor Josua gestellt, und Josua heißt im Griechischen Jesus. Wie redet ihn Josua an? Was hast du getan, mein Sohn? Wie? Mein Sohn. Ist das schön von Josua? Wunderbar. Und Achan legt ein ganz klares Bekenntnis ab. So und so war die Situation, und ich gelüstete und ich nahm da das und da das und da und da sind die Dinge. So. Und jetzt wird er samt der ganzen Familie hinausgeführt und von allen gesteinigt. So. Haben da etliche gewagt, Steine aufzuheben, also. Gegen wen? Der nur so gesündigt hat, wie die anderen auch. So steht geschrieben. Und wenn sie nicht tatsächlich genommen haben, dann war was der Fall? Hat sie gelüstet. Ja. Und Gott sieht das Herz an. Da haben sie schon genommen. Ja. Das ist unter Gesetz. Ja. Zum Glück ein Wort des Josua, mein Sohn. Ja. Und jetzt verstehen wir das Wort hier. Ich werde sie in die Wüste führen und ihr von dort zu Herzen und dort zu Herzen reden und ihr die Weinberge zurückgeben. Und das Tal Achor, diese Schreckenstat und Situation, zu einer Tür der Hoffnung machen. Braucht so etwas, um aus einer solchen unbarmherzigen, vollzogenen Geschehen eine Tür der Hoffnung zu machen? Genau. Durften wir nicht schon ein wenig diese Tür der Hoffnung, die der Geist Gottes allein öffnen kann, und die Liebe Gottes ein wenig öffnen dürfen? Mein Sohn, ich habe das und das getan, so und so. Wer seine Sünde bekennt und lässt, was ist mit dem? Ist Gott gerecht, dass er sie ihm vergibt? Und sagt, mein Sohn, guter alter Wein, Altes Testament. Sacharja 9, Vers 12. Zweitletzter kleiner Prophet. Mitte Vers 10 schon. Und er wird Frieden reden zu den Nationen. Und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und vom Strome bis an die Enden der Erde, von Euphrat. Und du, Israel, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein Wasser ist. Kehre zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Ihr Gefangenen der Hoffnung. Ist also Hoffnung für die Gefangenen nur von Seiten der Liebe Gottes? Und auch diese Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Schon heute verkündige ich, dass ich dir das Doppelte erstatten werde. Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt, und ich wecke deine Söhne Zion auf, wieder deine Kinder, der Feinde. Das war Sacharja 9, Vers 12. Und jetzt kommt ein Wort in Hiob 14. Hiob 14, und damit schließen wir für heute Vormittag. Das Wort ist durchaus würdig. Hiob 14, Vers 7. Wir lesen, ja, Vers 7. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Was würde Paulus dazu sagen? Ist Gott etwa für die Bäume besorgt? Wo sagt er das? Du sollst dem Ochsen, der tricht, das Maul nicht verbinden. Wie legt das Paulus aus? Ist Gott etwa für die Ochsen besorgt? Natürlich, erbarmt der Gerechte sich seines Viehs, das wissen wir auch, nicht? Aber jedes Wort Gottes hat seine göttliche, geistliche Bedeutung, die darin verborgen liegt. Ist Gott etwa für die Ochsen besorgt? Hat Bruder Heller mit Vorliebe auf sich bezogen? Er hat mir mal Zeitungsausschnitt gezeigt, da haben die Geschwister, wo er evangelisiert hat, einen Artikel geschrieben, Evangelist Heller, so und so, spricht dort und dort, dann und dann. Und gerade daneben war die Reklame eines Metzgermeisters mit einem Ochsenkopf. Ja, das. Da, Arthur, siehst du meine Foto als Evangelist, nicht? Siehst, also Gott ist doch um die Ochsen besorgt. Ne? Aber um was für Ochsen? Ja. Und hier ist Gott etwa um die Bäume besorgt. Ich sehe Bäume, als wären es Menschen. Menschen, als wären es Bäume. Die verschiedenen Baumarten werden ja direkt als für verschiedene Nationen dargestellt. Dornbusch Israel in seiner Halsstarre und Widerspenstigkeit und Gottlosigkeit. Dornbusch. Feigenbaum, leider so lange nur Blätter und so weiter, ist nämlich nur Juda, Der ganze Weinberg ist das ganze Haus Israel. Und inmitten seines Weinbergs hat er einen Feigenbaum gepflanzt, der den Weinberg überragt. Ein Feigenbaum, der den Weinberg beherrscht, das ist der Stamm Juda, der ganz Israel beherrscht. Und so ist es, Feigenbaum. Heute sind ja meistens 90-95% Juden da, sind nur ein geringer Prozent von Söhnen Israels aus den anderen Stämmen vorläufig in Israel. Die kommen dann auch noch, wenn da 12.000 aus jedem Stamm rekrutiert werden, wer weiß wie bald. Ja, sobald genügend Wohnraum ist, wie wir gestern gehört haben, diesen Euphrat und genügend Nahrung, führt er alle, jeden einzelnen Sohn Israels, er kennt sie, zurück. Noch vor der großen Drangsal, für den Heiligen Bund, wo dann noch getrennt wird, dass es, wenn die beiden Zeugen da sind, ein Tempel da ist, halten es die gottlosen, antichristlich gesinnten Juden vor lauter Heiligem Bund und Christusglauben im Lande Israel nicht mehr aus. Was geschieht mit denen? Sacharja 5, ein Riesengefäß mit einem Bleideckel, wird geöffnet, ein Weib zeigt sich da jetzt. Was ist das? Das ist die Gesetzlosigkeit im Lande. Bleideckel zu, kommen himmlische Gestalten, heben das auf zwischen Himmel und Erde und transportieren das Gefäß mit dem Weib der Gesetzlosigkeit, das sind die ungläubigen Juden, in die Ebene Sinia, um ihr dort ihre Städte zu bauen. Das ist das dritte Babel. Da sitzen sie dann. Es ist gut, dass wir das noch schnell darstellen durften, aber hierher zurück. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus. Und seine Schößlinge hören nicht auf. Salomo sagt, so wie der Baum fällt, bleibt er liegen. Ja. Stimmt das auch? Jawohl. Vorerst. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus. Und seine Schößlinge hören nicht auf. Und jetzt Achtung, jetzt kommt das Gewaltige. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, ist dann noch Hoffnung? Dann ist doch aus, ne? Ja. Das heißt, immer wenn ich eine Frage stelle, müssen wir an das Wort Salomos denken, der Weise überlegt, um zu antworten. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, vom Dufte des Wassers, sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Wunderbar, was Bäume für eine Verheißung haben. Für eine unmögliche Möglichkeit von Gott zugeteilt bekommen haben. Ich rede jetzt deutlich. Durch eine Bemerkung im Brief des Jakobus. Er spricht von zweimal erstorbenen Bäumen. Und wir hier auch, nicht? Zuerst ist er gefällt, bedeutet tot. Jetzt ist noch Hoffnung, weil der Stumpf im Boden noch Schösslinge treiben kann, nicht? Aber jetzt ist auch der Stumpf erstorben. Das ist ein zweimal erstorbener Baum, nicht? Wisst ihr schon weiter, liebe Geschwister? Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Stimmt's. Aber gibt's auch einen zweiten Tod? Und dann ist die Hoffnung aus, ne? Habt ihr schon gemerkt? Was hat Gott für den unmöglichen Fall zur Verfügung gestellt, dass das dem Gesetz Unmögliche noch möglich werde. Was also Hoffnung ist für die, die den zweiten Tod bekommen sind. Däume, die zweimal erstorben sind, ganz klar. Duft des Wassers. Bitte, das ist dann noch nicht einmal Wasser selbst. Das ist ja erst was? Erst der Duft des Wassers. Ja, was ist das? Was dürfen wir jetzt verstehen, sehen, verstehen, wahrnehmen, im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe? Was versteht der Geist Gottes unter dem Duft des Wassers? Großartig. Kann nicht anders sein. Schlagen wir das letzte Buch auf in unserer Bibel, und zwar das letzte Kapitel und einen der letzten Verse. Hat den Augen nicht getraut? Kennen wir schon lang. Das ist das letzte Wort in unserer Bibel, was sogar das Gerichtsbuch des Johannes, also Jesu Christi, betrifft. Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Wer wird da eingeladen? Sind wir hier die Einladenden? Oder steht geschrieben, der Herr sei der Geist? Ja. Das heißt, Jesus Christus ist der Herr. Der Geist, der Herr und die Braut. Es ist so. Der Geist Gottes und die Braut Gottes oder Jesu Christi sind die zartesten, wunderbarsten Dinge, darf man ja nicht sagen, die Gott zu verschenken, zu geben hat. Der Geist, ganz zart, seufzt mit unaussprechlichen Seufzern. Und die Braut, ist das etwas Schönes, Zartes, die Braut? Sagt niemand mal ja, also nicht mal hier, also sowas. Die beiden sprechen, komm. Die laden also ein. Jetzt ist die Frage, wen? Und wer es hört, er dürfe kommen, nicht? Der spreche seinerseits, komm. Und jetzt kommen die in sich, die da eingeladen werden. Wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Haben die jetzt das Wasser schon? Nein, aber haben sie einen Duft vom Wasser? Eine Verheißung? Eine Hoffnung? Und was für eine Hoffnung? Es passt auf. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, er dürfe kommen, der darf gar noch nicht kommen. Solange er seinem Hintermann nicht gesagt hat, du darfst auch kommen. Und wenn es der Hintermann gehört hat, darf der erst wann kommen? Wenn es der seinem Hintermann gesagt hat. Gibt es Kettenreaktion? Gibt es Kettenreaktion? Das ist die letzte Kettenreaktion. Kennen wir einen gewissen reichen Mann, der ist gestorben? Und den dürstet. Und er möchte trinken. Stimmt's? Aber es wird ihm gesagt, es muss ihm gesagt werden, tut uns leid da drüben im Schoße Abrahams. Wir können nicht zu dir rüber und unmöglich, du kannst nicht zu uns rüber. Keine Hoffnung. Also unmögliche Situation. Ne? Aus. Ja. Das Wort gilt unter Gesetz. Dem Gesetz ist es unmöglich, einen Verfluchten aus dem Fluch je zurückzuholen, einen dem Tode verfallen je aus dem Tode mit rauszuholen. Das Gesetz ist endgültig. Und jetzt verstehen wir, was es heißt, dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott auf Golgatha, hat er sich etwas kosten lassen, dass das dem Gesetz Unmögliche möglich geworden ist. Und da es jetzt möglich geworden ist, kommt dieser Duft des Wassers an wen gerichtet? An solche, die in den Gerichten im zweiten Tod im Feuersee Durst haben, wie wir noch nie Durst gehabt haben und gern trinken möchten und nicht trinken können. Stimmt's? Halleluja, Halleluja. Jetzt haben wir's. Amen.
Ja, ich glaube, liebe Geschwister, das ist das Wunder der Gnade. Eben wird der schreckliche Durst in der Verdammnis geschildert und dann ruft einer Halleluja. Das soll einer verstehen. Ja, das ist der selige Zustand, in den wir versetzt worden sind. Tausend Dank dafür. Wir wollen beten. O Herr, du wandelst den Fluch in Segen. In einen Segen, wie ihn niemand hätte denken und träumen können. Du wirst alles wiederbringen, Herr. Und es wird noch viel, viel schöner werden, als es war vor dem Fall. Das wissen wir, das glauben wir und darauf freuen wir uns so sehr. Und danken für alle Lichtblicke, Herr, sagen wir immer wieder, die du uns jedes Mal schenkst, also heute Morgen. Dank, tausend Dank für alles, Herr. Amen.
Amen.
Wir singen alle Strophen.